Herzlich willkommen zur Episode 61. Heute haben wir das Buch Storyworthy auf unserem Lesetisch. Untertitel Engage, Teach, Persuade and Change Your Life Through the Power of Storytelling. Der Autor ist Matthew Dix, hat das Buch 2018 geschrieben und die Empfehlung habe ich bekommen von Michael Gerz, meinem heutigen Leseoptimisten, und ich sage, hallo Michael, schön, dass du da bist.
Servus Angela, vielen, vielen Dank.
Ja, du hast mir das Buch ja vorgestellt, du bist ja selber ein Storytelling-Profi. Sag doch mal kurz was zu dir und warum du mir dieses Buch vorgeschlagen hast.
Ah, wunderbar. Gar keinen Druck an den Storyteller, stelle ich mal kurz vor allen Dingen. Also Lagerfeuer am Konferenztisch, das ist mein Claim, das ist ein Satz, der mich seit 6 Jahren geprägt hat. Und ich nutze Storytelling speziell für Präsentationen, Pitches und Vorträge, wenn es also geht, auch trockene oder komplexe Sachen spannend, unterhaltsam und vor allen Dingen verständlich zu erklären. Dann nehmen wir mal eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote, um das leichter begrifflicher verständlich zu machen. Das Buch, über das Buch bin ich gestolpert, auch erst vor kurzem. Also jemand hat mir den Vortrag von Matthew Dix zur Homework for Life empfohlen. Den habe ich mir angeguckt, war erst ein bisschen überrascht über den, ich habe das auch als Hörbuch gehört. Eine leicht näselnde Stimme, die braucht am Anfang ein kleines bisschen Geduld, um sich da reinzufuchsen. Aber ich habe das wirklich so durchgehört, weil mich also die angefixt durch die Übung, die ich einfach fantastisch inspirierend. Ich will mich da jetzt gar nicht so reinsteigern. Ich hätte es fast revolutionär gesagt. Also es ist wirklich die ist wirklich gut und die hat auch was ausgelöst. Darauf gekommen, dachte, ach cool, wenn die so gut ist und der Typ irgendwie sympathischer rüberkommt in dem Vortrag, dann ziehe ich mir das Buch jetzt mal rein und es hat mich einfach nicht losgelassen. Und deswegen dachte ich, das solltest du vielleicht auch mal gelesen haben.
Genau, und das habe ich jetzt natürlich gemacht und ich habe mir auch, aber ich gucke mir das immer erst hinterher an, ich habe mir dann hinterher diesen TED-Talk angeguckt zu Homework für Life, also kann man auf alle Fälle empfehlen, kommt auch in die Shownotes. Und was mich als erstes überrascht hat, als ich angefangen habe zu lesen, weil ich habe jetzt schon mehrere Bücher zum Thema Storytelling gelesen und dann dachte ich, das ist das, meine ich jetzt gar nicht abwertend, übliche nach dem Motto, erzähl diese Heldenreise und dann die Stationen der Heldenreise und du brauchst einen Mentor und einen Antagonisten und alles, was da halt drumherum gehört, damit man seine Website und oder Produkttexte fesselnder gestaltet und dann Kunden gewinnt. Und dann ist es einfach, das ist das gar nicht, sage ich mal, sondern für mich ist so der absolute Aha-Moment, was auch im Untertitel steht, Change Your Life Through the Power of Storytelling. Und da habe ich viele Elemente für mich rausgezogen und gefunden, wo ich echt sagen kann, wenn man das umsetzt oder wenn man über diese Dinge nachdenkt, das verändert vielleicht nicht das ganze Leben, das ist zu pathetisch, aber es verändert was. Und das hat mich irrsinnig bewegt und da freue ich mich jetzt sehr, sehr drauf, genau diese Punkte mit dir zu besprechen.
Ja, sehr schön. Da haben wir viel. Ich glaube, wir rennen uns gegenseitig die ein oder andere offene Tür ein und mal gucken, was für vielleicht kritische oder gegensätzliche Gedanken wir auch dabei hatten. Das war aber auch ein Aspekt, den ich sehr geschätzt oder auch sehr genossen habe. Ich komme ja eben auch ich gucke auf das Buch, höre das Buch auch mit der Brille Business Storytelling. Und dafür ist es ja gar nicht gedacht. So, das heißt aber nicht, dass man das nicht auch im Business-Kontext nutzen kann, aber dass letztendlich das Fehlen einer Struktur, eines roten Fadens, egal ob es jetzt Heldenreise, Pixar-Pitch, Freitagspyramide, völlig wurscht, findet da einfach nicht statt. Und es ist trotzdem sehr, sehr erfüllend und sehr ergiebig und auch sehr inspirierend.
Ja, also dieses, was es bei mir bewegt hat, wir können dann ja einfach machen wir schon mal in das erste Thema einsteigen. Er gibt Hilfestellungen, wie man seine eigene Geschichte findet. Also was ist eigentlich erzählenswert? Storyworthy heißt ja erzählenswert. Und er selber ist natürlich das unfassbar beste Beispiel für finde deine Geschichte, weil ich weiß gar nicht, das ist ziemlich am Anfang gleich, kommt, was er alles schon erlebt hat in seinem Leben und wie man so schön sagt, das geht ja auf keine Kuhhaut. Und da dachte ich mir nur am Anfang, okay, mein Leben ist aufregend, aber so aufregend ganz sicher nicht. Also er hatte schon mal einen Autounfall mit Nahtoderlebnis. Er wurde schon mal überfallen mit und hatte die Pistole am Gesicht. Er wurde schon mal so gemobbt, dass er von der Schule fast geflogen ist. Er ist Lehrer
Verhaftet
und
worden.
Verhaftet worden, ohne schuld zu
Verurteilt
sein.
für
Ich
etwas,
weiß
was er
ja nicht.
nicht genau, ja.
Und sagt dann aber, naja, das Wichtige ist nicht, dass du diese dramatischen Geschichten hast, sondern du kannst auch aus den kleinen Geschichten deines Lebens bemerkenswerte Verbindungen schaffen zu den anderen. Und er nennt das dann den Veränderungsmoment, diesen 5-Second-Transition
Five-Second-Moment.
Moment, genau, den es bei allem zu finden gilt. Und das hat mich sofort angesprochen, im Sinne von, du läufst plötzlich ganz anders durch die Welt, nämlich bei allem, was dir so passiert, und mir ist in letzter Zeit leider einiges auch Unangenehme passiert, wo ich überlegt habe, und was ist jetzt hier mein 5-Second-Moment, wo ich eine Geschichte draus machen kann, obwohl ich weiß nicht, ob ich eine draus mache, aber man denkt ganz anders über die Sachen, und das fand ich mal einen ganz aufregenden Ansatz, über sich und seine, also eine neue Brille aufzusetzen über sich.
Ja, und das, also es spielt zum einen ja für mich viel in diese Übung Homework for Life mit rein, aber was mir sehr gut gefallen hat, ist eben, dass bei aller Dramatik, die seine Stories ja hatten, also wenn du überlegst, den Unfall mit der Nahtoderfahrung, verhaftet, verurteilt, das ganze Programm, das, was die Stories ausmacht, ist ja genau dieser 5-Sekunden-Moment und der ist ja weniger dramatisch. Also den haben wir alle, solche Momente haben wir alle im Alltag ja auch. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll. Und das kommt ja irgendwann in dem Buch auch, dass er eben sagt, du musst ja nicht vom Nahtod auf der Bühne erzählen, weil es eben sehr unwahrscheinlich ist, dass im Publikum jemand sagt, ja genau, das erinnert mich an meinen Unfall mit meiner Nahtoderinnerung. Da ist ja wenig, was man andocken kann. Also es ist ja auch so ein Mythos meiner Meinung nach, sowohl im Business Storytelling oder generell im Storytelling, dass man immer die Wahnsinns-Stories haben muss mit Mount Everest oder im Hudson River gelandet im Flugzeug. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern dass es auch die kleinen Momente sind oder gerade die kleinen Momente sind, die uns miteinander verbinden und wo wir sofort andocken können, wo wir uns verbunden fühlen. Und das fand ich sehr schön. Also die Jagd, im Positiven die Jagd nach dem 5-Sekunden-Moment, die fand ich sehr inspirierend. Wo sind meine 5 Sekunden
Ja,
im Tag? Ja.
genau. Bevor wir da nochmal die 5 Sekunden ein bisschen weiter ausführen, weil da stecken noch ein paar spannende Gedanken drin. Zuerst startet er mit der aus meiner Sicht wichtigsten Übung, die man für sein Leben machen kann, er nennt es Homework for Life. Machst du das inzwischen? Also ich mache es noch nicht, aber ich glaube, ich fange damit an.
Du gehörst also zu den 90%.
Ja,
Ja,
genau.
ich hab's nach dem, also ich fand den Vortrag sehr inspirierend und auch vielleicht durch den Empfehlungsgeber, also Alexander, ein sehr guter Freund von mir, der mir diese Übung oder der mir den Talk empfohlen hat, weil er sagt, die Übung ist so cool, und dachte ich, gut, dann mache ich das jetzt einfach mal. Also es war einfach schlüssig. Und für die Zuhörenden jetzt, letztendlich geht es darum, dass du dich am Ende des Tages, wann auch immer das ist, einfach 5 Minuten hinsetzt und dich fragst, wenn ich morgen eine 5-Minuten-Geschichte erzählen müsste über den heutigen Tag, what's the most story-worthy moment? Also welcher Moment von heute oder von gestern ist es wert, erzählt zu werden? Und das sind eben diese 5-Sekunden-Momente. Und ich dachte, weil in Workshops oder eine der häufigsten Fragen ist, wo kriegst du denn die Geschichten her? Ganz egal, ob es jetzt im Business oder auch im privaten Kontext ist, wo kriegst du denn die Geschichten her? Und ich denke ja auch, Geschichten sind überall. Und dann dachte ich mir, komm, das ist nochmal ein anderer Ansatz, das zu machen. Und er hat es in dem Vortrag auch einfach ein Excel-Sheet, Datum vorne und dann ein, zwei Sätze zum jeweiligen Tag, manchmal ja auch nur Schlagworte. Und ich habe das einfach angefangen, weil ich dachte, du kannst ja über Sinn und Zweck kannst du ja nur urteilen, wenn du das mal gemacht hast. Und in der Tat ist es ähnlich, wie er das im Vortrag auch sagt. Also zum einen kriegst du ganz viele Schnipsel, aus denen vielleicht mal eine Geschichte wird. Ich habe auch ganz viel aufgeschrieben, was nie jemand hören wird. Aber es ist einfach, das ist für einen Moment aufgehalten. Mir ist dann aufgefallen, dass ich ein anderes Zeitgefühl habe. Also ich weiß nicht, wie dir das ging in dieser ganzen Corona-Zeit. Wir sitzen im Homeoffice, Lockdown ja, nein, aber irgendwie sind Tage gleichförmig. Wir sind viel ins Theater gegangen, viel ins Museum, viel gereist. Also vieles ist einfach weggefallen und Tage waren einfach gleichförmig. Es gab wirklich Tage, da wusste ich nicht, welcher Monat ist, welche Woche, was, welches Datum ist und was war eigentlich gestern. So, und in dieser Übung, jeden Tag einfach nur einen Moment aufzuschreiben, hat das so ein bisschen was wie, du hältst die Zeit an. Also du guckst auf diese Tabelle, also bei mir ist es wirklich eine Excel-Tabelle, und kannst halt genau sehen, ja, guck mal, das war gestern und das war letzte Woche. Ach, guck mal, das ist schon 3 Wochen her. Also es, Zeit ist irgendwie greifbarer geworden. Und ich finde auch, er sagt das so schön in dem Hörbuch, wenn ich dann mit 100 auf meinem Sterbebett lieg, dieser Moment, über den ich gerade gesprochen habe, den habe ich festgehalten. Ich muss nur auf die Liste gucken, so der geht halt nie verloren. Und das war so ein Satz, den ich auch sehr inspirierend fand. Und das kann ich nur bestätigen. Also selbst wenn du mal einen Tag auslässt oder selbst wenn mal ein Tag nichts zu erzählen ist, du hast halt eine unendliche Flut von Geschichten. Ich glaube, du hast mehr Geschichten, als du jemals erzählen kannst. Und das ist eine ganz tolle Situation, wenn du halt beruflich Geschichten erzählst. Und nur aus einem Meer der Geschichten zu schöpfen und dich eher zu fragen, welche erzähle ich denn heute und nicht, ach du Schande, welche kann ich denn erzählen? Also das ist wirklich ein Effekt, den die Übung hat. Und weißt du, diese ganzen Übungen mit, ja, schreib ein Dankbarkeitsbuch und worüber hast du dich heute gefreut? Das ist ja, sind alles Varianten, aber du, wenn du mal einen schlechten Tag hast und du guckst auf diese Liste, dann wirst du feststellen, ach guck mal, das Leben ist nicht so schlimm. Es gibt auch gute Tage und eigentlich überwiegen die auch, mir ist es nur gerade nicht bewusst. Also es ist auch nochmal so ein Stimmungsaufheller oder wenn du so ein bisschen am Zweifeln, am Hadern bist, dass irgendwie alles Mist ist, dann guck mal auf die Liste und schon ist der Tag ein bisschen heller geworden. Das sind so die 3 Effekte, die diese Liste oder diese Übung hat mit wirklich nur 5 Minuten, wenn wir sie dann tun würden.
Ja, also ich habe das tatsächlich mal gemacht sogar und zwar in einem anderen Zusammenhang. Wenn wir mit unserem Wohnmobil auf Reisen sind, habe ich immer handschriftlich ein Tagebuch geführt, wo ich einfach aber auch nur eben Stichworten aufgeschrieben habe, was haben wir gegessen, also so wenn wir in tollen Restaurants waren, also so eben diese schönen Erinnerungen. Das habe ich leider auch während der Corona-Zeit, weil wir ja auch nicht mehr herumgefahren sind, aufgehört. Und als wir dann wieder angefangen haben, mit dem Wohnmobil rumzureisen, habe ich es auch bleiben gelassen. Und mir ist da nochmal wieder klar geworden, wie schade das eigentlich ist, weil es genau auch so ein, für meinen Mann und mich, so ein gemeinsames Erinnerungstagebuch ist, wenn ich da mal wieder das aufblättere und sage, boah, als wir da in Frankreich in diesem unfassbar schönen Lokal die Sonne genossen haben und 4 Stunden lang essen und auf dieser Terrasse und einfach, eben nur mit wenigen Stichworten entsteht das komplette Bild von dem Ort wieder vor deinen Augen, dass du, so wie er es ja sagt und wie du es jetzt auch gesagt hast, dass ich weiß, dass egal was mit uns beiden mal sein wird im Alter, einer von uns beiden behält diese Erinnerung auf jeden Fall, dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe. Und das finde ich einen super schönen Gedanken. Und das Zweite aber, also ich habe es ja im Vorfeld ja schon angekündigt, ich habe mal wieder bei diesem Buch mehrmals geweint vor Rührung und weil es mich so berührt hat. In seinem Beispiel, also er macht ja einen Auszug aus seiner Excel-Liste und es ist auch hervorgehoben, stehen 4 Worte, die einen einfach anspringen. Ne? Da steht 2 a.m., also es ist 2 Uhr nachts, walked Kaylee, Underwear, Birds, Rain, Beauty. Mhm. Also nur 5 Wörter, dann bin ich natürlich neugierig. Und er erzählt genau diese Geschichte dazu, dass er mit seinem Hund, der wacht mitten in der Nacht auf, muss halt raus. Er hat nur die Unterhosen an, überlegt sich, ziehe ich mich jetzt extra an oder der Hund hat's ja eilig. Es ist eh nachts, niemand ist draußen. Da gehe ich halt schnell mit ihr raus vor die Tür, wird mich schon keiner sehen. Dann geht der Hund halt nicht einfach nur pinkeln, sondern geht weiter, er hinterher. Es fängt das Regnen an, aber die Vögel zwitschern und irgendwann, und das ist das Schöne, dass ich werde anfangen wieder mit diesem Homework for Life für mich aus diesem Grund. Und dann sagt er, und irgendwann macht's bei ihm Klick im Kopf, während ihr spazieren geht mit seinem Hund, weil er erst ärgert sich, mein Gott, jetzt bin ich schon auf der Hauptstraße gelandet und wenn mich jetzt jemand sieht, wie peinlich ist das denn? Und dann sagt er, ja, mein Hund ist 14 Jahre alt und vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich mit ihm so einen Spaziergang mache. Und wir haben gerade, unser Cocker ist auch 15 Jahre alt und ich ärgere mich auch über so einen Hund ständig, wenn die links oder rechts geht und ich das eigentlich nicht will. Und jetzt bin ich auf einmal so ganz anders gepolt über diesen einen Moment des Nachdenkens, was dieser 5-Second-Transition-Moment, der da wieder zum Tragen kommt, nämlich das verändert dich, wenn du solche Begebenheiten notierst. Und er schreibt ja auch, es wird nicht jeden Tag der Drama-Transition-Moment da sein, aber über die
Nö.
Zeit kriegst du einfach auch über den Tag immer einen ganz anderen Blick auf das, was dir passiert, nämlich ist das eine Geschichte, die heute Abend in mein Tagebuch kommt. Also das finde ich super schön, so drüber zu denken.
Und das Schöne ist ja, das ist ja dein Tagebuch. Also erstmal ist es ja nur für dich. Und ob die jemals jemand lesen wird oder ob du die irgendwann mal erzählst, ist erstmal völlig irrelevant. Das ist etwas, was du für dich sammelst. Und diese Sammlung ist so wertvoll. Ist aber, ich glaube, es ist auch schwer zu beschreiben. Das müsste man einfach mal ausprobiert haben, um diesen Effekt einfach zu merken. Also ich bin super dankbar, nicht nur für die vielen, vielen Geschichten, die ich jetzt erzählen könnte, dadurch, aber auch an wirklich kleine Momente, die sonst einfach verloren gehen im Alltag. Weißt du, wenn jemand mit dem Hund spazieren geht, dann ist das ja nichts Dramatisches. Auch da nochmal. Also es sind nicht die Riesenmomente und die Riesendramen. Es geht, muss nicht immer um Leben und Tod gehen, damit eine Geschichte erzählenswert ist. Und das ist ja etwas, also jeder Hundebesitzer oder Hundebesitzerin kann da ja andocken, weil halt jeder zwei, dreimal am Tag rausgeht. Und irgendwann ist es halt das letzte Mal. Und vielleicht kommt da ein bisschen mehr Achtsamkeit oder mehr Bewusstsein mit rein, als wenn wir einfach nur so durch unseren Tag rasen.
So, ha, von diesem wunderbar philosophischen Moment wieder zurück ins
So,
Buch.
zu den Fakten.
Genau. Warum dieses Buch übrigens für sich sowieso lesenswert ist, er erzählt so viele gute Geschichten, weil er auch ein guter Geschichtenerzähler ist. Es ist sensationell, diese Geschichten zu lesen. Und vor allem, was er großartig macht, ist anhand von zwei Hauptgeschichten, die er immer wieder hervorgreift, zeigt er dann auch die Methoden, die er anwendet. Und das ist unglaublich gelungen, weil du dann quasi am praktischen Beispiel nachvollziehen kannst. Also er erzählt quasi Geschichten mehrmals und jedes Mal fällt der nächste Groschen. Ah, stimmt. Vorhin hat er davon berichtet, wie er das und das strukturiert oder macht. Jetzt erkennst du es wieder und man kann auch die Geschichten sich anschauen. Er hat einen YouTube-Kanal zum Buch, Storyworthy. Also wenn man jetzt das Buch nicht lesen will, aber nur seine Geschichten hören, die sind spektakulär gut ergreifend und berührend, dann lohnt sich das auf jeden Fall, das nochmal so zwischendurch.
Und das ist ja aus der Reihe The Moth, das ist ja in Amerika sehr bekannt, wo jeder und jede auf die Bühne kann und einfach eine Geschichte, eine wahre Geschichte, eine persönliche wahre Geschichte aus dem Leben auf der Bühne erzählt, ohne Notizen. Diese Wettbewerbe sind wirklich USA-weit und du stehst halt meistens nur ohne was auf der Bühne, Spotlight, und dann ist 5 Minuten, 10 Minuten, vielleicht je nachdem, wie lang die Geschichte ist. Und da ist halt jemand, der von diesen, es sind immer 10 Redner oder Rednerinnen, und dann wird gewählt, welche Geschichte hat euch am besten gefallen, und er räumt da halt regelmäßig ab, und gar nicht, weil die Geschichten so dramatisch sind, sondern einfach, weil die so gut erzählt sind.
Mir war das auch neu übrigens. Also ich kannte The Moth nicht, habe mir jetzt natürlich den Podcast abonniert und höre da immer wieder mal rein. Und kleiner Tipp, der kommt erst ganz zum Schluss. Das fand ich auch nochmal für mich als Vortrag spannend. Er hat festgestellt, und das glaube ich auch, dass er mit seiner Kleidung möglichst reduziert ist, damit die Wirkung der Geschichte noch größer wird. Also kein T-Shirt anziehen, wo irgendwas draufsteht, was dann zum Lachen anregt oder irgendwas, sondern die Geschichte muss für sich stehen und deswegen hat er immer nur ein schwarzes T-Shirt an und eine Jeans und sonst nichts. Aber warum man Hut aufsetzt, das habe ich nicht verstanden. Den fände ich jetzt persönlich ablenkend. Das hat er da irgendwie noch geschrieben.
Das könnte pure Eitelkeit sein. Vielleicht hat er nicht mehr so viele Haare oder eben auch, weil es dunkel ist.
Genau. Aber eine weitere, das finde ich eine schöne Übung auch, um Geschichten zu finden, ist dieses First, Last, Best, Worst. Für mich, ich habe das für mich übersetzt in, das ist das Stadtlandfluss für Storyteller.
Schön, gefällt mir.
Ist gut, oder?
Ja.
Wo er einfach sagt, bestimmte Begriffe, zum Beispiel Kuss, Auto, Haustier, Ärger, Geschenk, Reise. Und schreibt man so untereinander und dann macht man vier Spalten daneben und sagt einfach immer, der erste Kuss, der letzte Kuss, der beste Kuss, der schlechteste Kuss. Und schreibt dazu einfach, was fällt mir dazu spontan ein. Und es muss ja nicht zu jedem Feld irgendwas einfallen, aber, und das glaube ich auch, wenn du mal so eine Liste für dich machst, erinnerst du dich auf einmal an Geschichten aus deiner Jugend, von früher, die du gar nicht mehr parat hattest. Also das ist auch nochmal so eine tolle, finde ich, Kreativitätsmethode, um sein Erinnerungsvermögen zu triggern. Also ich finde das sehr, sehr ansprechend. Und da findet man ganz bestimmt auch gute Geschichten, wenn man jetzt eben vielleicht in seinem Unternehmensumfeld versucht, wie kann ich was erklären, wie kann ich was besser bebildern? Wird vielleicht nicht gerade der erste Kuss sein, aber man findet bestimmt was aus seinem Leben, das
Kommt auf die Branche
dann.
an, ja. Ja.
Okay, stimmt. Hast du auch wieder recht. Genau.
Da ist jetzt ein Filter, weißt du, wenn ich dich jetzt frage, also wenn ich dich oder die Zuhörenden fragen würde, was sind denn Meilensteine in deinem Leben, dann ist das erstmal eine sehr große Frage. Und dann, wenn ich die so im Workshop stellen würde, dann würde ich wahrscheinlich in glasige Augen und dicke Backen gucken, weil erstmal, aber wenn du zum Beispiel sagst, was sind so die, du kannst ja First, Last, Worst, Best, das ist eine Möglichkeit, du kannst aber eben auch zum Beispiel Job oder Stadt. Oder Alter nehmen. So was waren Meilensteine mit 35 oder mit 40 oder mit 25? Wie war das in meinem Fall zum Beispiel in Lübeck, Bremen, Los Angeles oder Malendegrims? Das ist eine witzige Reihenfolge. Lübeck, Bremen, Los Angeles, Malendegrims, Mühlen. Also was sind da die Meilensteine? Und dadurch, dass wir einen Filter setzen, fällt uns das viel leichter auf so einen Moment oder eine Geschichte zu kommen. Und wenn du erstmal am Schreiben oder am Nachdenken bist, dann kommt eben auch mehr dazu. Ach ja, da hat ja der und der das gesagt und oh, und dann, und schon hast du auch da wieder eine Fülle an Geschichten, weil wir das ein bisschen eingegrenzt haben. Also der erste, wenn du nur jetzt Job nimmst, so der erste Job, der letzte Job, der schlechteste Job, der beste Job, wenn du Trainer für Führungskräfte bist, ne, was war deine erste Führungskraft, was war der letzte, was war der schlechteste Chef, den du hattest, was war der beste Chef? Also das ist eine Fülle und dann kann man hinterher gucken, ist das irgendwie ein Beispiel, was ich vielleicht für einen Vortrag oder für ein Meeting oder sonst wo verwenden kann? Passt das dann zu der Botschaft, die ich übermitteln will? Aber ich habe erstmal die Story.
Ja, da fällt mir ein. Also, wir hatten gestern tatsächlich für unser Delphinet einen mit einem Handvoll Teilnehmer, kleine Runde, was war ganz nett, hatten wir einen Storytelling-Workshop, nicht mit dir, da ich kannte dich vorher noch nicht. Und
Was, es gibt noch
da,
andere?
es gibt doch andere Menschen, die das beibringen. Zwar war es super spannend, weil das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Der eine Teilnehmer hat gesagt, also er möchte den Workshop gerne nutzen, um als Arbeitgeber besser wahrgenommen zu werden. Und das haben wir gestern nicht gemacht, aber diese Übung würde jetzt zum Beispiel gut funktionieren, wenn der mal seine Mitarbeiterinnen fragt, was war dein erster Chef, dein letzter Chef, das ist der heute natürlich, was war dein bester Chef und was war dein schlechtester Chef? Und daraus vielleicht auch dann so Geschichten zu bauen, warum es in der Kanzlei jetzt besonders gut ist. Fällt mir gerade ein. Also so kann, da kann man
Hatte
einiges damit
die,
machen, wenn man.
ja, ich weiß jetzt nicht, welche Bank das war, aber das hat eine Bank zum Beispiel fürs Recruiting gemacht. Die haben ihre Auszubildenden gefragt, also was gefällt dir hier? Und dann haben sie im Grunde den O-Ton aufgenommen. Und da war auch kritischer O-Ton natürlich, auch gegen einige Führungskräfte. Ja, hier der Müller, das ist so ein Spacken. Ich glaube, Spacken war auch das Originalwort. Und das haben die sich absegnen lassen. Und da war, also ich kann mich noch erinnern, dass die Führungskraft da wohl auch relativ entspannt war. Naja, das ist ja nur eine Meinung und wenn er das so denkt und okay, dann veröffentliche ich das halt. Und das ist wohl auch mit in die, ins Video oder in die Kampagne mitgegangen. Aber so ein, also ein O-Ton von den Leuten, die, die im Grunde so sind wie ich, wenn ich mich jetzt bewerben würde und da wäre jemand in meinem Alter und der sagt, oh, ist ganz cool hier, hier der eine ist vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist natürlich, das sind ja O-Töne, die wesentlich glaubwürdiger sind als jede Hochglanzbroschüre. Und natürlich könntest du als Unternehmen oder als Kanzlei dann nicht nur Kunden fragen, warum sie mit euch zusammenarbeiten, sondern eben auch Mitarbeiter. Und im Grunde ist das ein sehr einfaches Recruiting-Werkzeug. Und ich frage mich jeden Tag wieder, warum Leute das nicht machen.
Sehr schön. Also, tolle Technik. Und im Prinzip, das ist dein erstes Kapitel, ist eben, wie findest du Geschichten? Und das zweite große Kapitel ist ja dann, und wie erzählst du diese Geschichte? Also, welche Elemente braucht eine gute Geschichte? Und da ist eben, das hatten wir ja schon gestartet, aber das möchte ich wirklich nochmal vertiefen, dieser Transition Moment, dieser 5-Second Transition, weil er auch sagt, alle guten Geschichten beginnen bei einem Punkt A und erzählen die Veränderung zu Punkt B. Und was ich so geliebt habe, ist, er macht es dann ja ganz ausführlich am Beispiel Jurassic Park und Jäger des verlorenen Schatzes. Also Filme, die jeder gesehen hat, oft denke
was
ich mal
zumindest. Cool fand, also ich meine, Jurassic Park ist 35 Jahre her und ich also die allein die Überschrift war, oder bei mir war es ja halt der Übersatz, warum Jurassic Park kein Dinosaurierfilm ist. Da hat er mich voll gehabt, weil ich dachte, Moment mal, Moment mal. Und auch Indiana Jones ist also wirklich einer meiner Lieblingsfilme und auch Lieblingsschauspieler. Das hat mich einfach schon so interessiert, was so seine Meinung ist oder was er da rausfindet. Aber das fand ich interessant, also auch da eine andere Perspektive zu bekommen auf etwas, was ich schon 35 Jahre kenne und womit ich auch 35 Jahre arbeite. Einfach nochmal eine andere Sichtweise, eine andere Meinung zu bekommen und den Moment zu haben, also cool, das habe ich noch nie so gesehen. Das habe ich nie gesehen, aber auch das habe ich so nie gesehen. Das fand ich total klasse. Und auch da geht es ja letztendlich nur wieder um diesen 5-Sekunden-Moment, wo Hollywood dann einfach 90 Minuten draus macht.
Und noch ein paar Dinosaurier dazu mischt.
Und ein paar Dinosaurier, ja. Und Peitschenknall und Nazis und Bundeslade.
Ja. Ja, und das ist aber, ich weiß gar nicht, das, also lest dieses Buch, dann erfahrt ihr das Geheimnis von Jurassic Park und Jäger des
Schöner Verlorenen Cliffhanger.
Ja, wir machen jetzt mal den Cliffhanger auf. Was ich aber so beeindruckend finde, ist, du nimmst diesen Second Transition Moment nicht als solchen wahr, aber er ist essentiell für die Wirkung des Films als Ganzes, dass er dich emotional überhaupt berührt. Und da erklärt sich das nochmal mit, es geht nicht um die große Geschichte, also auch dieses, ich hatte eine Nahtoderfahrung, begegne Dinosauriern auf einer einsamen Insel. Diese Verbindung wirst du nicht schaffen, weil das passiert den wenigsten Menschen in ihrem Leben, sondern was die emotionale Beziehung zum Zuschauer herstellt, ist eben dieser persönliche Moment der Helden, die eine Wandlung erfahren. Und damit kann man sich, oder damit identifiziert man sich, das stellt eben diese Verbindung her zu diesen Menschen in dem Film. Und das macht es dann so ergreifend, so berührend und auch so. Den Film behältst du einfach im Kopf, nicht einfach nur wegen der Dinosaurier, sondern was der Mensch dort für eine Wandlung durchmacht.
Ja, das können wir so stehen lassen, da hätte ich jetzt nichts zu ergänzen.
So, was ich dann aber super gut finde, ne, bei diesem 5-Second-Moment, er sagt, okay, wenn du jetzt deine Geschichte aufbaust, dann beginnst du mit dem Ende, nämlich was ist dieser 5-Sekunden-Moment für dich? Also wo erfährst du genau diese Transition, diese Veränderung? Und wenn du jetzt das Anfang deiner Geschichte suchst, dann suche einfach das Gegenteil davon. Also du fängst an mit dem Gegenteil von dem, was hinten dann die Veränderung bewirkt. Und das erzeugt den Spannungsbogen. Und das finde ich einen genialen Ansatz, um wirklich hier seine Geschichte mal zu durchdenken und wirklich auch dann auf diesen Transition-Moment hinzuarbeiten.
Ja, da bin ich teilweise d'accord. Ich finde diese, die Idee zu sagen, also wenn du mit dem Anfang haderst, wo soll ich denn überhaupt anfangen mit der Geschichte, eben zu gucken, was ist das Ende oder wo willst du am Ende rauskommen, mal zu schauen, was ist denn das Gegenteil, das kann ein guter erster Satz sein oder das kann ein guter Start sein. Eine andere Technik oder eine andere Herangehensweise, Geschichten zu erzählen, ist eben, und jetzt meine ich gar nicht mal Heldenreise, aber den Kreis zu schließen, also dass du im Grunde da endest, wo du angefangen hast. Wenn ich das jetzt wieder in den Business-Kontext setze und zum Beispiel an Vorträge oder Präsentationen denke, da haben wir ganz oft, wenn ich mit Kunden arbeite, eine Klammergeschichte. Also wir fangen mit einer Story an, um einfach erstmal Aufmerksamkeit zu wecken, damit die Leute das Handy wegnehmen, mental dabei sind. Wir starten mit einer Geschichte, die wird aber nur halb erzählt. Also es geht vielleicht bis zum Höhepunkt oder wo sind Cliffhangers, wo du sagst, oh, wie geht's jetzt weiter? Und dann geht der eigentliche Vortrag los, beziehungsweise dann kommt der Mittelteil und wir binden das Ganze dann mit der zweiten Hälfte ab. Also die meisten kriegen das noch mit, hey, warte mal, da fehlt noch was, bleiben dadurch einen Ticken aufmerksamer und es gibt einen schönen Schluss auch nochmal, der das Ganze rund abbindet. Also da bin ich teilweise derselben Meinung, teilweise sage ich, ja, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ich finde das cool, das Gegenteil des Endes ist auf der Start, da bin ich sofort dabei. Ich glaube, es lohnt sich auch in einigen Fällen einfach mal zu gucken, was mache ich dann, wenn sich der Kreis schließt, also dann vielleicht doch klassisch Heldenreise, wenn der Protagonist zurück in seine alte, in die alte, neue alte Welt kommt, aber eben verändert und sich dadurch eben auch seine alte Welt verändert hat. Ich finde den Gedanken toll und es gibt einfach nochmal, es gibt eine weitere Option, über den Start nachzudenken und auch.
Ja. Und was da natürlich für den Mittelteil das Wichtige ist, und da sind wir tatsächlich bei dieser typischen, also das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern im Gegenteil, richtigen, bei dieser Heldenreise. Und natürlich brauchen wir im Mittelteil Hindernisse. Also es müssen ständig irgendwie Herausforderungen auf den Helden, auf den Menschen warten, dem die Geschichte passiert, weil sonst ist es langweilig, weil so sehr die und das fand ich dann nochmal einen schönen Gedanken, so sehr die Zuhörer sich ein Happy End wünschen, nur Happy End, also nur Happy ist langweilig. Also wenn alles glatt läuft, ist es keine gute Geschichte, sondern der Held soll ja vor Herausforderungen stehen, muss ja irgendwo seine Albträume überwinden und gegen den Gegner kämpfen, damit er hinten raus als der strahlende Held auftauchen kann. Und darüber nachzudenken, was sind denn hier Stakes, nennt er das, diese verschiedenen Hindernisse und Herausforderungen, damit die Geschichte auch spannend wird und man wissen will, wie es weitergeht.
Du hast ja jetzt ein paar Begrifflichkeiten reingeworfen, die, wenn wir das in den deutschen Kontext heben, glaube ich zumindest mal diskussionswürdig sind. Also Heldenreise ist ja ein Konstrukt, es ist ja nicht die einzige Struktur, aber es ist ein guter roter Faden, wenn man sich irgendwie mit dem Thema mal befassen will. Bei dem Wort Held hab ich bei Kunden ganz oft so die Herausforderung oder kommt eher so die, ja, Michael, wir haben hier keine Heldengeschichten. Wir selber sehen uns ja auch oft nicht als Helden. Also du guckst aufs Leben oder auf deine Excel-Liste mit den 5-Sekunden-Momenten und die wenigsten würden da jetzt sagen, das sind aber jetzt Helden-Stories. Oder ich weiß nicht, wie viel von deinen Hörerinnen sich dann auch ein Cape umbinden und morgens ins Büro fahren. Das werden wahrscheinlich eher weniger sein. Na, unser eigenes Leben klingt immer weniger nach Heldengeschichten, sondern eben nach Leben. So, Leben ist aber auch nicht rund und Leben läuft nicht mehr glatt. Deswegen brauchen wir diesen Konflikt. Und Konflikt ist so das zweite Wort, was so teilweise echt unheimlich schwer klingt. Oder weil wir, ja, man, nämlich weil wir haben hier keine Konflikte. Und das ist ja auch einfach Definitionssache. Du hast eben, wenn ich mich so an das erste, sind wir wieder bei First, Last, Worst, Best, wenn ich jemand das erste Date erinnere oder das erste Mal jemanden ansprechen und kann ich mal deine Nummer haben. Weißt du, wenn du dann noch zu Hause wohnst und dann ruft sie an, das kann sich wie Leben und Tod anfühlen, wenn dann deine Mutter oder dein großer oder kleiner Bruder ans Telefon geht. Oder wenn du genau weißt, boah, morgen ist Erdkunde-Abschlussprüfung und ich habe nicht gelernt. Das ist nicht Riesendrama, aber das kann sich in dem Moment für dich wie Leben und Tod anfühlen. Auch das ist Konflikt. Also wir brauchen Hindernisse und da gibt es zig psychologische Studien auch, dass wir eine, also zum einen, wenn uns das selber passiert, dass wir die Belohnung eher wertschätzen und genießen können, wenn wir uns dafür angestrengt haben. aber auch das, wenn jemand uns so eine Geschichte erzählt und jemand zieht halt los, weil er oder sie irgendwie ein Ziel hat und jetzt kommt das erste Hindernis, dass das so natürlich sofort eine Frage aufwirft, ne? Schafft er oder sie das? Kriegt er am Ende die Prinzessin? Kriegt Pretty Woman am Ende? Heiraten sie ja oder nein? Wird Richard Gere die Leiter hochsteigen, ja oder nein? Also in dem Moment, wo ich ein Ziel habe als Figur, Protagonist, Heldin, Charakter, wie auch immer, ist da sofort die Frage, schaffe ich das? So, und wenn ich sofort schaffe, dann ist das ist Flash-Fiction, das kann man dann in 7 Worten erzählen. Das ist eine Kurzgeschichte und die ist in der Regel ja auch nicht spannend. Für mich ist immer das Beispiel, weißt du, Titanic ohne Eisberg und ohne steigendes Wasser in der 3. Klasse oder ohne die Liebesgeschichte ist halt auch nur eine Folge Traumschiff. Ich will jetzt keinen zu nahe treten. Sorry, ich will da keinem zu nahe treten. Aber es ist eben nicht spannend.
Ja, aber Traumschiff schauen auch viele Menschen.
Aber es geht ja nicht um die Schiffreise, sondern um das, was passiert. Das hast du ja bei ganz vielen, wenn ich mir Serien angucke, die mich faszinieren, dann ist das, weißt du, wie viele Arztserien, Feuerwehrserien, Polizeiserien gibt's? Aber es ist ja nie die Action, die einen so an. Also das mag vielleicht über 1, 2 Folgen funktionieren, aber dann geht's doch immer um die Verhältnisse. Wer hat da was mit wem? Welche Probleme haben die? Ich gucke jetzt gerade Mr. In-Between, auch so ein, weißt du, wieder so ein Story-Nugget, der aus Australien, eine ganz kleine Serie, billig produziert, aber vom Storytelling so klasse. Und es geht da letztendlich um einen, nicht Auftragskiller, aber also schon Kriminellen, der ist geschieden und der hat seine Tochter und die sieht er halt nicht immer. Weißt du, und dieses Hin und Her zwischen, ich habe hier einen Job, muss Leute umbringen und ich würde jetzt gerne meine Tochter sehen, aber meine Frau will das nicht. Die familiären, das macht so diesen Switch, diesen Spagat, den er zu machen hat zwischen seinem Job und den familiären Problemen, die wir alle haben, wenn wir irgendwie in Familien aufwachsen. Das ist halt spannend, weißt du. Da geht's ja nicht um die Action, wenn irgendwas explodiert oder geschossen wird, sondern verdammt, jetzt kann er die wieder nicht sehen oder da ist hat die Besuchszeit überstellt. Das ist ja das, was es spannend macht. Also die Hindernisse eben.
Ja, das beschreibt er ja auch sehr gut in seinem Buch, dieses große, das ist quasi, wenn man das Buch liest, bekommt man eine Vorstellung davon, wie Drehbuchautoren denken und schreiben, dass es immer eine große Rahmenhandlung gibt, da ist das Schießen und Dinosaurier und ich suche den Heiligen Gral. Aber damit eine Geschichte funktioniert, muss innerhalb dieses großen Rahmens einfach auch immer das kleine, persönliche, in Anführungszeichen, Drama stattfinden, mit dem wir uns als Menschen identifizieren können. Wo jeder für sich denkt, so geht's mir auch. Mensch, das Problem kenne ich. So fühle ich mich auch immer, wenn ich mich mit meinem Partner streite. Und so versuche ich auch immer wieder, dieses oder jenes Problem zu lösen. Und was dann drumherum passiert, ist eigentlich eher schmückendes Beiwerk. Damit eben eine gute Geschichte funktioniert, braucht's diese emotionalen Momente, das habe ich gestern auch erst gelernt bei unserem kleinen Workshop, das heißt dann The Hook auf Englisch, dieses Hook, also was berührt mich emotional, was nimmt mich mit in der Geschichte.
Und dafür ist der spannende Konflikt ist immer im Inneren dann. Also ich kann ja Sachen im Außen haben, da kommen dann die Dinosaurier oder die Nazis holen mir die Bundeslade weg. Viel spannender ist aber eben der Konflikt im Inneren. So, habe ich das Zeug dazu? Schaffe ich das? Gehöre ich dazu? So, und eben auch, wenn also die Figur sich verwandelt, dann ist es immer eine Verwandlung im Außen, aber vor allen Dingen im Inneren. Frodo den Ring nach Mordor bringt, dann geht er von A nach B, aber es geht eher darum, dass dieser kleine Hobbit, der sich das eigentlich nicht zutraut, über sich selbst hinauswächst und dann letztendlich ja die ganze Mittelerde rettet. Und das kannst du 1:1 auf Jurassic Park, Indiana Jones, Pretty Woman, Krieg der Sterne, jeden James-Bond-Film so aufmodulieren. Es geht eben immer auch um den Konflikt im Inneren, um das drüber hinauswachsen. Und das ist das, meiner Meinung nach, was Geschichten einfach spannend macht. Und das wird in dem Buch halt sehr gut beschrieben.
Da sind wir wieder bei den 5-Second-Transition-Moments. Und wo ich wirklich gelacht habe, er geht dann mit seinem Freund in Jurassic Park 3 oder 4, ich weiß jetzt nicht, welche Folge, Und dann guckt er sich dauernd um und die Zuschauer und dann bei den bestimmten Situationen, wo eben der Dinosaurier fast das Kind frisst und alle und Schreck und er geht hinten hin und er sagt vorher schon seinem Freund, was in dem Film passieren wird, ohne dass er ihn gesehen hat. Und das ist so, ja, wenn du einmal diese Logik durchschaut hast, dann kannst du haargenau bis darauf, wer wird sterben, wer wird überleben und was wird zwischendrin passieren, vorhersagen. Und das war ein sehr lustiger Abschnitt.
Und da finde ich, ist das Schöne, weißt du, das ist ja auch etwas, was viele mal sagen, jetzt ruinier mir Filme oder Serien oder Bücher nicht, wenn wir dann diese Mustervorlage haben. Also ob du jetzt eine Heldenreise hast oder nicht, ist ja vollkommen irrelevant. Letztendlich sind ja Krieg der Sterne, Indiana Jones und Pretty Woman sind ja ein und derselbe Film. Die haben zwar ein anderes Thema, aber der rote Faden ist ja der gleiche. Und ich finde es dann immer wieder schön, weißt du, manchmal fragen mich Leute, kannst du es überhaupt noch genießen, ins Kino zu gehen? Ich sage, ja, natürlich, weil ich mich auch gerne einfach überraschen lasse. Also jetzt müsste das und das kommen. Die Frage ist, wie setzen sie das um? Und wenn ich nur an Krieg der Sterne 5, das Imperium schlägt zurück, also dieser Twist, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist, das hat kein Mensch kommen sehen in dem Moment. Das finde ich cool. Also jetzt, da hätte jetzt ein Riesending kommen müssen, aber damit hat keiner gerechnet.
Ja.
Und das macht's halt nochmal ganz anders spannend und zieht mich wieder weiter rein. Wow, und wenn das ist, dann haben wir ganz neue Konflikte. Dann haben wir wieder auch einen Vaterkonflikt, ähnlich wie bei Indiana Jones. Entschuldigung, ich steigere mich gerade so rein. Dass,
ja gut, aber also da gibt's ja, er macht ein ganzes Kapitel über Überraschungsmomente, wie man die einbaut und wie die funktionieren, wo genau solche Twists entscheidend sind, damit entweder Humor entsteht oder eben boah, Aufregung und wie geht's jetzt weiter. Für mich waren noch zwei Punkte, es sind eigentlich kleine Punkte, die mich nochmal sehr angesprochen haben, weil ich verkünde jetzt öffentlich, ich plane tatsächlich 2023 wieder ein Buch zu schreiben. Und die zwei Punkte fand ich super cool und die werde ich mir auch mitnehmen. Das erste ist immer, ich habe es jetzt hier auf Englisch stehen, deswegen sage ich es auf Englisch, always provide a physical location for every moment of your story. Also dieses, es spielt an einem Ort, also es muss immer ein Ort beschrieben sein, damit beim Leser oder beim Zuhörer das Kopfkino startet. Das ist so wichtig und er schreibt ja auch, deswegen fangen Filme auch gerne an mit so einem Überflug über eine Insel oder über eine Stadt. Also, dass irgendwo für dich klar ist, wo befinde ich mich gerade und da startet die Geschichte und von da aus wird sie weitergetragen und von Ort zu Ort. Das fand ich super guten Gedanken. Und das Zweite, ich habe in meinen vorherigen Podcasts oder in anderen Büchern, bin ja so ein Fan vom Wörtchen und, also statt aber und zu sagen. Und das hat auch seine Berechtigung, wenn es um...
Könnte mir vorstellen, was jetzt kommt, ja.
Ja, ne, Diskussion geht...
Das und ist ein Brotkrümel.
Ja, genau. Genau, den habe ich jetzt schon mal gelegt. Ich erhöhe jetzt die Spannung und mache das Hourglass. Ich stoppe jetzt die Zeit an und verlangsame. Und dann dieses be a butter and therefore. Also aber und deshalb sind ganz wichtige Elemente einer guten Geschichte, weil sie Momentum geben, weil sie eine Geschichte vorwärts bringen. Wenn ich erzähle von und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das, dann ist sofort Langeweile im Kopf des Zuhörers. Wenn ich aber sage, als ich hier stand, passierte das und das, aber ich habe damit nicht gerechnet und deshalb habe ich gedacht, hast du eine ganz andere Dynamik in einer Geschichte, als wenn du alles mit und erzählst. Also ich an der Stelle hab ich mich revidieren lassen, aber hat durchaus seine Berechtigung und es ist nicht und ist nicht immer das Salz in der Suppe. So.
Ja, das findest du in vielen Büchern oder auch in vielen also letztendlich auch da wieder. Sind andere Begrifflichkeiten für Sachen, die du überall findest. Wenn, was andere sagen, da Kontext zu. Und ich habe ganz viele Geschichten, die ich in Workshops erzähle oder auch in Vorträgen oder auch Blogbeiträge oder bei LinkedIn, ist ganz oft Dienstag, 23. November, Pitch-Workshop. So, das ist jetzt noch nicht ganz Location oder 23. Februar 2019, London, Covent Garden. Das ist ganz oft, dass wir erstmal einen Kontext schaffen, damit jemand genau weiß, genau, wo findet das statt, wer ist da eigentlich mit beteiligt. Und das kann man so in einem Satz einfach abfrühstücken. Und ich bin erstmal im Thema. Und das Aber und deswegen ist eben, da ist ja in der Satzstruktur schon Konflikt drin. Also du baust eine Spannung auf und jetzt kommt aber eine Wendung. Und Wendung ist eine Überraschung. Und jetzt, okay, wie geht's jetzt weiter? Und ob man dann aber jedoch plötzlich sagt, ist erstmal irrelevant. Und das deswegen hast du ja auch in dem Pixar-Pitch drin. Also in dieser Formel, nach der alle Pixar-Filme laufen, die auch nichts anderes ist als eine andere Auslegung der Heldenreise. Ja, und deswegen im Mittelteil. Also es passiert was und deswegen passiert das und deswegen ist das passiert. Also dass sich immer Sachen aus sich selbst raus entwickeln und dass es immer Widersprüche gibt. Allein damit könnten wir, ich weiß nicht, die Hälfte aller Vorträge und wahrscheinlich 90% der Präsentationen in Deutschland extrem aufwerten, wenn wir die zwei Punkte berücksichtigen wollen.
Ja, und das ist auch schön, also erklärt dann, also da gibt es mehrere Sachen noch dazu, also wie du Gegenwart und Vergangenheit als Zeitformen verwendest. Und das Tolle ist wirklich, er bringt ja dann noch immer Geschichten von sich. Also bei dem Kapitel ist es dieses, ich sitze im Zug und schreibe an einem Kapitel. Neben mir sitzt meine Tochter Clara gegenüber der Sohn Charlie und meine Frau. Und wir fahren im Zug von Boston nach Massachusetts oder also irgendwo hin. Und du sitzt mit ihm auf einmal im Zug. Und dann hat sein kleiner Junge eben das Problem, er kann nicht auf fremden Toiletten pinkeln und er versucht da alles mit seinem Sohn. Und du bist so drin in der Geschichte und du leidest so mit, weil er dieses Kopfkino damit gestartet hat. Und das ist so ein ganz wichtiges Element, ist mir da klar geworden, dass man das auch nutzt, wenn man, auch jetzt in dem Business-Kontext, er schreibt ja ganz zum Schluss, wir sind übrigens auch schon wieder zeitlich sehr weit fortgeschritten.
Es tut mir leid.
Nee, alles gut. Er schreibt ja auch, du hast ja auch, wenn du jetzt ein Meeting hast mit deiner Mannschaft, eine Verantwortung, 7 Menschen jeweils 1 Stunde lang mit dir 8 Stunden Langeweile zu verbreiten, hast du die Verantwortung, wenn du einen Vortrag hältst oder wenn du über was sprichst, entertaining, also ein bisschen unterhaltsam zu sein, mitreisend, die mitzunehmen, anstatt dass 7 Leute auf ihrem Handy nebenher daddeln, weil sie sich langweilen, wenn sie bei dir zuhören. Und das ist dann mit so einem einfachen Mittel schon sehr schnell zu erreichen. Es ist 17 Uhr, ich sitze bei mir immer noch im Büro, drumherum gehen überall schon die Lichter raus, wenn ich aus dem Fenster schaue und ich weiß, ich muss um 20 Uhr fertig sein mit meinem Artikel, sonst kann das neue Heft von irgendwas nicht erscheinen. Was tun? Panik, Telefon klingelt. Also all diese Elemente, die man jetzt mal aufgreifen kann und dann in so einer Geschichte verpackt, die man auch als Vortragender nutzen kann, finde ich da, also werde ich viele Sachen für mich auch übernehmen können. Auch wenn ich, also das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, ist falsch. Ich halte ja auch Tagesvorträge, Tagesworkshops und wie ich das Wissen vom Storytelling alles bei so einem ganzen Tag unterbringe, ich glaube, da wird es schwierig. So viele Geschichten kriege ich dann doch nicht unter.
Ich könnte dir einen Kontakt empfehlen.
Ja, ich habe auch schon die Adresse.
Es geht ja nicht darum, dass du 8 Stunden lang Geschichten erzählst. Darum geht's ja gar nicht. Aber auch zu schauen, also je nachdem, was dein Thema ist oder vor allen Dingen, was die Botschaft ist, zu gucken, wie kann ich zum Beispiel einen guten Start haben? Was könnte eine Anekdote sein, um zwischendurch mal Luft zu holen, ein bisschen durchzuatmen, mental durchzuatmen, gerade wenn das viel komplex, viel Information ist, die du zu vermitteln hast. Aber auch genauso einen ganzen Tag nach einem gewissen roten Faden zu stricken oder mit Sachen zu arbeiten, die er ja auch hat, weißt du, den Backpack, also den Rucksack, den er da packt, ne? Den Einsatz erhöhen durch die Steigerung, was wird jetzt als nächstes passieren? Die Brotkrümel zu schmeißen, hey, und nach dem Mittag machen wir noch XYZ, sodass jemand schon ein bisschen angefüttert, angeteasert ist. Sanduhr hast du schon gesagt, ne? Mal Tempo rausnehmen, wenn sie an den Lippen hängen und dann nochmal eine Runde zu drehen und wo die schon sagen, so jetzt komm, erzähl. er spricht ja auch von Kristallkugeln, also eine Annahme, die sich später als falsch erweist würde. Weißt du, so einen Workshop mit einer These zu starten, die sich hinterher als falsch erweist und alle dann das große Aha-Erlebnis haben. Auch das kann ja, das sind ja alles nur Methoden. Du kannst eben meiner Meinung nach, auch wenn du einen gewissen Spannungsbogen verfolgst, kannst du den roten Faden einer Heldenreise oder eines Pixar-Pitches 1:1 auf so einen Tag aufmodulieren. Es gibt halt nur das, was wir heute haben, dann schön wäre es ja, wenn, was ist hier die Problemstellung, das könnte eine Lösung sein, wie sieht das aus, was müssen wir dazu tun? So, dann ist ein Tag schon schnell rum. Aber ich erzähle ja, also selbst in meinen Storytelling-Workshops erzähle ich nicht 8 Stunden lang Stories. Das wäre ja Quatsch. Hat ja noch keiner Storytelling gelernt. Da gehört auch noch ein bisschen Info oben drüber dazu.
Genau, also ich bewältige meine 8-Stunden-Workshops ganz gut. Ich kriege auch gutes Feedback, nicht, dass es jetzt so rüberkommt.
Na, ich glaube nicht, dass das so rübergekommen ist.
Nee, alles gut. Du, aber, also lass uns mal zum Abschluss kommen. Was ist noch so ein Punkt, was willst du unbedingt noch erzählen? Oder hast du noch so einen abschließenden kleinen, jetzt müssen wir eigentlich einen dramatischen Schluss schaffen.
Na, dramatisch, also Homework for Life ist für mich der, also wenn es eine Sache gibt, wo du sagst, was hat dich an dem Buch am meisten bewegt, berührt, was hat dich am weitesten gebracht, dann ist es auf jeden Fall Homework for Life. Das ist einfach eine Übung, die so hammergut ist und die ich für die jedem oder jeder nur ans Herz legen kann, die sich irgendwie mit Storytelling mal befassen will. Völlig wurscht, ob es im Berufskontext ist oder auch privat, wo auch immer wir mit Menschen kommunizieren, ist, glaube ich, ist das einfach hilfreich. Ich finde den Abschluss, den er hat, so toll, wo er sagt, schau mal, Storytelling ist wie eine Superkraft. Na, ich kann Menschen zum Lachen bringen, Menschen zum Weinen bringen und das innerhalb von einer Geschichte. Ich kann sorgen, dass Leute, dass ein Meeting ganz kurzweilig ist oder eben ganz langweilig und das Handwerkszeug habt ihr jetzt. Das ist dieses Buch, das sind die Kapitel, das sind die Techniken, die ich euch in die Hand gegeben habe. Wer braucht schon Superman? Ich würde mich jeden Tag für Storytelling entscheiden. Das ist auch nochmal so ein Abbinder gewesen, wo ich denke, wow, ja. So zum Schluss nochmal so ein Brett rauszuhauen, fand ich einfach klasse. Also ja. Homework for Life, wenn jeder sich entscheiden könnte für einen Monat dieses Commitment mit 5 Minuten am Tag, das ist nicht viel, und dann hinterher sagen, war jetzt völlig blöd, hat mir gar nichts gebracht, oder sich überrascht fühlen, wow, das ist ja der Hammer in vielen, vielen Bereichen. Das wäre so meine Message. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, es lohnt sich, das Buch zu hören, aber vor allen Dingen, wenn ihr nur Homework for Life macht, ist schon eine ganze Menge mehr getan.
Genau, und für mich ist es wirklich der 5-Second-Transition-Moment, dieses über sein Leben oder über, nicht das sein ganzes Leben, sondern über seine Ereignisse immer nachzudenken und was war dann der Veränderungsmoment, was war mein Aha-Moment, wo ich erkannt habe, was war vorher und was ist jetzt anders. Das hat mich super bewegt. Also ich denke da jetzt wirklich anders über mich und was mir so passiert. Und also was mich gewundert hat, nur weil du den Superman ansprichst, er nennt es ja das Spider-Man Principle of Meetings and Presentations. Warum er jetzt Spider-Man genommen hat, habe ich nicht verstanden. Bei Superman war ich noch mit dabei.
Weil Peter Parker, ein Charakter mit extremer Problem. Superman ist im Grunde ja unüberwindbar. Er ist unverwundbar, es sei denn, du hast Kryptonit. Also, im Grunde hat er keine Feinde. Spider-Man ist erstmal normal, ist ein Student, also hat den Konflikt, ich bin hier Superheld, aber eigentlich bin ich Student, wohne noch bei meiner Tante. Und bei ihm ist diese Brücke ja, dass sein Onkel gestorben ist oder erschossen wurde und er den Dieb hätte vorher festnehmen können. Also da ist da kommt auch dieser Spruch, ja, aus großer Kraft kommt große Verantwortung. Der ist als Charakter, als Figur, ist da viel mehr Drama und viel mehr Konflikt in sich drin, weil er halt immer mit diesem Tod seines Onkels zu leben hat, dass ich den als Figur wesentlich interessanter finde als Superman. Aber er hat in seinem Abschlussplädoyer ist eben, wer braucht Superman? Ich weiß nicht, warum er es gesagt hat.
Und abschließend für mich, ich habe noch bei einer ganz kleinen Geschichte so lachen müssen, nämlich er hat ja immer Story Breaks dazwischen, was ich dann also sehr, sehr lustig finde. Er sagt immer Story Break, dabei erzählt er eine Story auf 2 Seiten, eine ganz kurze. Und eine relativ zum Schluss ist dann, die heißt auch Fine is apparently not a good way to describe my sex life. Wo er das finde ich so super. Er trifft ja Dr. Ruth Westheimer, das ist ja die Koryphäe in Sachen Sexualtherapie, also ganz tolle Frau auch. Ich habe die öfter schon mal in Interviews erlebt, also auch sehr humorvoll, also ist eine ganz tolle Frau. Und er trifft sie eben auf so einer Speaking Conference im, im Hinterzimmer und sie fragt eben, und wie ist ihr Sexleben? Und er sagt, fein, woraufhin ihm die Dr. Westheimer 5 Tipps gibt, wie er sein Sexleben verbessern kann. Damit geht er so zu seiner Frau ganz euphorisch und sagt, du Schatz, mir hat die Frau Doktor jetzt gerade Tipps gegeben, also diese Vorstellung, diese Bilder im Kopf, wie wir unser Sexleben verbessern können. Und die Frau schaut ihn völlig entgeistert an und sagt, warum um alles in der Welt erzählst du der über unser Sexleben? Und das finde ich nochmal. Also auch dafür lohnt es sich, dieses Buch zu lesen, weil so zwischendrin immer wieder so heitere oder auch traurige Geschichten sind, die einem nochmal all das, was er dann auch erzählt, wie funktionieren gute Geschichten, immer wieder auf den Punkt gebracht, beispielhaft da reinbringt. Also das ist ein ganz, ganz großes Kino, was er da in einem erzeugt mit seinen Geschichten. Gut, und mit diesem Kopfkino lassen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wieder in ihr eigenes Leben zurück, wünschen euch, wenn ihr es lest, viel Spaß dabei und wie gesagt, Homework of Life und die 5-Second Transition Moments sind wirklich großartige Dinge, über die es sich lohnt, nachzudenken oder sie zu praktizieren. Danke dir, Michael, es war mir eine Freude. Bis dann. Dankeschön. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.